Aktiv Radyo Interview.
Und herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen, die man in der Schweiz überhaupt finden kann. Und heute wird es wieder einmal fast ein bisschen futuristisch, zukunftstrieben. Es wird mega spannend. Bei mir ist der Professor Dr. Roland Sigwart, Jahrgang 1959. Er ist im Labor für autonome Systeme an der ETH Zürich aktiv. Und wenn man die KI geht, befragen, wer ist der Professor Dr. Roland Sigwart, der kommt folgendes raus. Hoch angesehener Schweizer Robotikexperte und Universitätsprofessor. Für seine bahnbrechende Arbeit auf dem Gebiet der autonomen Systeme bekannt. Professor für autonome Systeme ETH und so weiter und so fort. Also nur lobende Worte. Herzlich willkommen, Professor Dr. Roland Sigwart, hier bei Aktiv Radio.
Gerne.
Roland Sigwart, wenn Sie das hören, was KI über Sie sagt, also das war Gemini bei Google, als ich abfrage, wer ist eigentlich der Professor Dr. Roland Sigwart, dann ja, da kann ich fast ein bisschen Herzklopfen über und wird fast ein bisschen rot und sagen, das ist ja super, dass wir so geniale Leute in der Schweiz haben. Werden Sie da auch schon ein bisschen rot?
Nein, eigentlich nicht. Es ist vielleicht manchmal auch übertrieben. Ich glaube, was ich können machen in meiner Zeit an der Hochschule, ist vor allem sehr gute Leute anstellen. Und ich glaube, die ganze Leistung, die jetzt zum Teil an mir zugeordnet wird, ist eigentlich die Leistung von meinen Mitarbeitenden, die unheimlich spannende Sachen entwickelt haben, wo ich zum Teil einfach können anregen, das Umfeld bieten und natürlich auch im gewissen Rahmen ein bisschen unterstützen.
Anfangs der 2000er Jahre sind Sie, glaube ich, einer der allerersten gesehen, der in diesem Drohnenbereich aktiv ist gesehen. Man geht zum Beispiel von einem Quadcopter, der entstellt worden ist. Ist das effektiv so, dass dort die Schweiz führend ist gesehen, mit ihrem Labor führend ist gesehen? Oder sind Sie einfach ein Labor gesehen, weltweit unter anderem?
Nein, wir können, glaube ich, schon für unsere Ansprüche nehmen, dass wir führend gewesen sind. Aber es ist nicht so, dass wir die Grundidee selber hatten. Die war schon 100 Jahre alt, dort, wo wir angefangen haben. Aber wir haben plötzlich gesehen, dass man so Sachen heute umsetzen kann. Das hat vor allem damit zu tun, dass man sogenannte Winkelsensoren hatte, die IMUs, die Stabilisierung von so Quadrotor-Drohnen möglich machen. Man hat gute Ansteuerung für die Motoren, die es auch braucht, und die Rechnerleistung in den kleinen Dimensionen von einer kleinen Drohne. Und die Elemente haben ermöglicht, dass man sie plötzlich können umsetzen konnte. Und wir sind unseres Wissens die Ersten gewesen, die wirklich so eine Drohne stabil in der Luft hatten.
Das heisst also, die Drohne hat damals schon können bleiben stehen in der Luft?
Genau. Wir haben übrigens im ersten Fall sogar schon erste Kollisionsvermeidung gehabt. Wir haben so Ultraschallsensoren drauf gehabt, wo dann einfach die Drohne nicht in die Wand geflogen ist, sondern gesehen hat, dass eine Wand vor ihr ist.
Wenn ich höre Kollisionsvermeidung, darf ich da ganz eine ketzerische Frage stellen, schnell, die eigentlich mit dem Interview hier, mit unserem Gespräch nichts direkt zu tun hat. Aber die Armee hat ja Drohnen beschafft in Israel, 6 Stück, hat mehrere 100 Millionen gekostet. Und dort ist ja die Kollisionsproblematik immer noch aktiv, indem man die Drohnen gekauft hat in Israel und gesagt, die Kollisionsproblematik die lösen wir gerade selber mit der RUAG zusammen. Und jetzt, das ist ja schon fast lachhaft, sagt man, die Drohnen können nur starten, wenn sie von einem Helikopter begleitet werden, weil genau die Kollisionsproblematik überhaupt nicht können gelöst werden. Wenn Sie das hören, ärgert Sie das ein bisschen?
Ja, es ärgert mich ein bisschen, dass man nicht mehr mit der Hochschule zusammengearbeitet hat in dem Umfeld. Wir haben schon gewisse Kontakte mit der RUAG. Und auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ein schwieriges Problem. Man muss andere Flugobjekte zuverlässiger kennen. Das macht in einem Privatflüger der Pilot selber. Wie zuverlässig das er ist, ist nicht so ganz einfach messbar. Und man muss mindestens auf dem gleichen Level kommen. Das kann man machen mit Radar, kombiniert mit Kameras und was immer. Und das müssen wir dann bei Drohnen auch auf einem kleinen Volumen machen, mit relativ beschränkter Rechenleistung zum Beispiel. Und das ist nicht ganz so einfach.
Aber die Drohnen, jetzt, die wir davor reden, sind ja riesengroß. Die sind mehrere Meter lang. Das sind halbe Flugzeuge. Und ich glaube, beim Erwerb von diesen Drohnen, also was das Militär entschieden hat, die zu kaufen, haben die Israelis den Schweizer schon gesagt, aber die denken daran, wir fliegen einfach durch die Wüste durch, geradeaus, und dort haben wir weder einen Berg, noch haben wir irgendwie einen Fallschirmspringer, der per Zufall oben runterkommt. Denken dann daran, das könnte noch ein Problem sein. Und dann hat die Schweiz gesagt, mal, das schaffen wir schon. Also dort hat man frühzeitig eigentlich mit Roland Sigmund Kontakt aufnehmen, bevor man die Dinge gekauft hat. Und dann hat man das vielleicht sein.
Ja, vielleicht hat man können mindestens einen gewissen Input geben. Aber muss sich schon klar werden, dass ziviles Umfeld und militärisches Umfeld einfach grundsätzlich anders sind. Und die Drohnen sind natürlich eher für das militärische Umfeld gedacht, wo eigentlich Kollisionsvermeidung wahrscheinlich gar nicht im Zentrum steht. In der Schweiz sind das vor allem Gleitschirme und ähnliche Fluggeräte, wo sich auch nicht im Flugraum identifizieren können werden. Und die haben im militärischen Umfeld eigentlich nicht mehr. Das heisst, es war nicht so kritisch. Und das muss gelöst werden. Das kann wahrscheinlich schon bald, könnte das viel kleinere Drohnen eigentlich gut lösen. Und die Entwicklung ist in diesem Bereich sehr gut. Das, was die Schweizer Armee mit der israelischen Drohne machen will, kann man heute wahrscheinlich viel effizienter und einfacher mit viel kleineren Drohnen machen.
Also hoffen wir, dass die Dinge doch noch in die Luft kommen, sonst haben wir ein paar hundert Millionen. Die hat man gescheitert ihrem Institut zur Verfügung gestellt. Wahrscheinlich wäre das intelligenter gewesen. Autonomous Systems, das ist ja autonome System, und da steht nicht Robotik oder Drohnen oder irgend so etwas steht dort. Was kann ich dort darunter verstehen? Wird ihre Technologie wird beim Roboter gebraucht und sie wird aber auch bei den Drohnen gebraucht? Also alles, was sich irgendwie autonom kann bewegen.
Ja, es sind auch all die Bereiche, wo es um mobile Roboter geht. Und Autonomie heisst, das kann man auch relativ breit interpretieren. Für mich heisst das ganz klar, dass alles on board ist. Und das hat einen speziellen Aspekt. Alles, was von außen zusätzliche Informationen kommt, die kann man nicht zuverlässig garantieren. Funksignal kann man stören. Und die Systeme müssen alles selber können lösen, alle Situationen selber können analysieren, mit Sensoren wahrnehmen und dann die richtige Entscheidung treffen. Und das ist sehr komplex, ist sehr spannend als Forschungsthema. Und Drohnen und andere Roboter oder Drohnen sind eigentlich auch Roboter, wenn die autonom werden.
Es gibt sehr viele Drohnen, die nicht ganz autonom sind. Also das sehen wir jetzt in diesem Krieg zwischen den Russen und der Ukraine, dass zum Teil Drohnen aufstehen, die noch ein Glasfaser haben, eine Glasfaserverbindung. Also da steht einer am Boden und hat mit dieser Glasfaser, mit der Drohne Verbindung. Da kann man natürlich nicht 100 km weit fliegen, das geht nicht. Aber dass immer noch tatsächlich ein Mensch irgendetwas macht mit der Drohne. Kann man da eigentlich von einer Drohne reden?
Ja, eigentlich redet man heute von den Drohnen, und die Definition, was eine Drohne oder ein Roboter genau ist auch nicht ganz scharf. Jeder interpretiert das so, wie er sich das vorstellt. Und das zeigt natürlich jetzt in der Ukraine genau, bis jetzt sind das eigentlich alle Systeme, die sehr stark abhängig sind von der Aussenkommunikation. Eine Variante ist, dass man sie GPS-basiert irgendwo anfliegen. Dann braucht man Kommunikation mit den Satelliten. Oder man tut das Fernsteuern mit einer Brille. Das sind so, wie die Drohnenrennen gemacht werden. Das sind die zwei ersten Einsätze an der Front. Und dann hat man plötzlich gesehen, dass man mit Störsendern natürlich extrem gut unterbinden kann. Und darum ist das Lichtleiterkabel gekommen. Aber das zeigt auch, dass man eigentlich eben noch nicht autonome Systeme hat, die selber mit ihren eigenen Sensoren das Ziel finden können. Das ist die nächste Entwicklungsstufe. Und auch wenn man das Gefühl hat, jetzt ist sehr, sehr viel schnell passiert, es ist einiges passiert, aber es ist eigentlich nicht radikal neue Technologie. Ich meine, so Drohnen können Jugendliche zusammenbauen, das machen die auch, das ist nicht etwas extrem radikal Neues. Und jetzt geht es darum, eigentlich die nächste Stufe, wo die Drohnen vollautonom können, wirklich ohne dass sie gestört werden können, das Ziel identifizieren und finden.
Woher kommt eigentlich der Name Drohne?
Das weiß ich eigentlich nicht einmal, aber es ist natürlich auch ein verwirrender Name. Militärische Drohnen gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Das sind aber bis jetzt natürlich so ganz grosse Missiles gewesen, wo einfach GPS-basiert irgendwo hinfliegen. Und so richtig aufgekommen in der breiten Bevölkerung sind Drohnen mit einem kleinen Fluggerät. Aber auch die kleinen Fluggeräte hat es schon lange gegeben als Modellflugzeug. Und jetzt sind einfach die kleinen Fluggeräte immer agiler, immer dynamischer, haben Sensoren drauf, Kameras drauf und können gewisse Sachen selbstständig machen. Vor allem GPS-basiert von A nach B fliegen.
Ihr beschäftigt euch also, die Dinger möglichst autonom zu machen, dass sie nicht gestört werden können. Jetzt, wenn wir gerade wieder an militärische Zwecke, also nach Krieg denken, dann ist natürlich das eine Technologie, die ich jetzt als Kriegsherr gerne hätte, dass ich eine Drohne abschicken kann und die kann auf keine Art und Weise gestört werden. Ist das auch getrieben durchs Militär ein bisschen, also militärische Aktivitäten, dass man sagt, im zivilen Bereich ist die Störung nicht so schlimm, weil wir fliegen durch den Tag, wir können irgendwelche Luftaufnahmen machen etc. Also die Gefahr ist klein. Aber im militärischen Bereich will ich natürlich die abschicken und von dem Moment an ist sie so autonom, da kann passieren, was will. Ich kann sie eigentlich nicht mehr stören und kann nachher im Prinzip eine Bombe abwerfen oder irgendetwas machen.
Ja, es ist natürlich sicher viel mehr getrieben vom militärischen Umfeld, aber es braucht es eigentlich auch im zivilen Umfeld, wenn man sich vorstellt, und das ist auch ein bisschen mein Traum, dass man zum Beispiel landwirtschaftliche Felder durchgehend kann überwachen, dass man weiss, wo braucht es vielleicht mehr Wasser, wo braucht es vielleicht Dünger und so weiter. Dann muss man kontinuierlich immer können fliegen bei verschiedenen Bedingungen und das, um das sicher zu machen, braucht es aber verschiedene Systeme, wo man zurückgreifen kann. Es kann auch dort ein GPS ausfallen, wenn man zum Beispiel in Strassengassen in grössere Städte fliegt, dann hat man GPS auch ein Problem, weil das gibt Reflexionen. Und in diesen Umfeldern braucht es immer mehr autonomes Fliegen von diesem System, also auch im zivilen Bereich.
Autonomie bei Drohnen, das haben wir jetzt ganz kurz mal erwähnt. Wie sieht es jetzt aus mit der Autonomie mit Robotern? Also, wir verstehen ja unter einem Roboter sehr oft, das ist derjenige, der mir tatsächlich meine Omelette brötelt und wenn ich heimkomme, ist der Tisch deckt. Es ist alles schon parat. Also irgendein humanoider Roboter, der mir hilft, mich im Haushalt zu unterstützen. Wo stecken wir dort?
Autonomie hat natürlich ganze verschiedene Komplexitätsgrad. Und wenn man jetzt anfängt, das Erste ist, was wir Menschen auch können, wir können von A nach B und wieder zurückfinden. Das ist eigentlich, normalerweise heisst das Mapping und Localization. Das heisst, man muss einen Plan können aufbauen, wo man hinläuft und muss nachher vom gleichen Plan wieder zurück können laufen, dass man weiss, wo man ist.
Also es ist fast Kartografie.
Genau. Und das ist heute eigentlich sehr gut vorgeschritten und auch in vielen Bereichen auch gelöst. Das ermöglicht zum Beispiel das autonome Fahren mit den autonomen Taxi, die schon im Einsatz sind in Kalifornien. Jetzt, wenn man im Haushalt etwas machen will, ein Roboter, muss er zuerst das auch können. Er muss können von einem Raum in den anderen gehen und selbstständig wissen, wo er ist. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch plötzlich interagieren. Interagieren, also nicht nur bewegen, sondern zum Beispiel Türen aufdrehen, dass man in den nächsten Raum kommt. Und nachher muss man ein viel besseres Verständnis haben, wenn man will, Aufgaben erfüllen. Man muss irgendwo die Küche verstehen mit allen Dimensionen, dass verschiedene Schränke gibt, wo verschiedene Aufgaben und verschiedene Objekte drin sind. Man hat verschiedene Objekte plötzlich auf dem Tisch, wo man muss wissen, wie kann man die handeln, was muss man machen. Das Handy sollte man nicht in die Geschirrspüler tun, aber die Teller müssen drin. Und das ist eigentlich fast eine exponentielle Steigerung von der Komplexität. Und zusätzlich kommt dazu, dass man die Objekte nachher muss handhaben muss. Unsere Hände sind phänomenal und Roboterhände sind heute noch immer noch weit weg von dem, was wir Menschen können, mit unserer Taktilität und Feingliedrigkeit. Und darum ist eigentlich der Fortschritt von einem Roboter, der autonom fahren kann, der heute gelöst ist, mehr in vielen Bereichen, in anderen Bereichen, zu einem Roboter, der das macht, was der Mensch alles machen kann, ist extrem grosser Schritt und das braucht noch sehr viel Zeit in der Forschung und Entwicklung.
Wenn man so ein bisschen im YouTube umeinander kumpelt und Facebook umeinander kumpelt und Instagram, dann sieht man ganz viele Filme von so Robotern, die eigentlich schon mega weit sind, oder? Also die laufen beispielsweise und dann tut irgendeiner anderen dort einen Stüpfen und dann geht er fast um, aber kann sich eigentlich wieder aufraffen. Er ist nur auf zwei Beinen, er hat tatsächlich auch Hände. Also man hat so das Gefühl, eigentlich, das ist kurz vorne dran, dass ich kann irgendwie in einen Interdiscount oder in einen Mediamarkt hineinlaufen und mir so einen Robby heimnehmen und los geht's.
Ja, Bewegung ist mir sehr weit vorwärts gekommen. Man hat auch über lernende Systeme sehr viel können lernen, dass die Roboter in ganz verschiedenen Umgebungen sich bewegen können. Aber die grosse, komplexe Interaktion mit Händen ist einfach nur eine Dimension schwieriger und man kann vielleicht auch die Natur schauen. Es gibt eigentlich nur ein Lebewesen, das eine Küche aufräumen kann. Das sind wir Menschen. Und wir sind schon mit einer Intelligenz ausgerüstet, aber auch eine taktile Fähigkeit mit den Händen, wo einfach Dimensionen besser ist als alle anderen Sachen. Jedes Tier kann laufen, viele Tiere können besser in unwegsamem Gelände laufen als wir, aber es kann kein einziges Tier Objekte so handhaben, wie wir das können und interagieren.
Wann ist es so weit, dass wir effektiv den Küchenroboter haben?
Meine Prognosen sind immer sehr schwierig. Meine Prognose ist immer, dass es mindestens 20, 30 Jahre braucht, bis man etwas Seriöses hat. Und die zweite Frage, die man sich dann stellt, ist es überhaupt sinnvoll, einen Universalroboter zu bauen? Oder braucht es nicht viel mehr einzelne Systeme, die etwas machen können? Und vereinfacht haben wir das in unserem Haushalt schon. Meine, ein Geschirrspüler ist auch eine Maschine. Man kann dem, gewisse Leute würden dem sogar Roboter sagen, die uns eine Aufgabe übernimmt. Und es gibt noch Haufe andere Aufgaben. Es gibt auch Roboter, die Fenster putzen, die eigentlich sehr spezifisch die Aufgaben erfüllen. Und das kann man viel schneller umsetzen und kann es auf den Markt bringen.
Ich habe dann einfach ein ganzes Haus voll Roboter nachher. Oder? Also den Fensterroboter, den brauche ich zweimal pro Jahr. Und jetzt muss ich ihn irgendwann her tun. Und dieser Roboter, der auch wieder etwas ganz Spezifisches macht, am Schluss habe ich im Prinzip einen ganzen Geräteraum, der voll mit Robis ist. Macht ja auch keinen Sinn.
Ja, das ist ja so, aber die Geräte sind natürlich viel, viel einfacher als ein, oder ein Putzroboter an der Scheibe. Der braucht eventuell zwei Motoren, um über die Scheibe zu fahren. Humanoid-Roboter braucht, typisch sind die 30 und mehr Motoren. Das heisst, die Komplexität ist viel grösser. Aber es ist sicher das, was die Leute antreibt, gleich immer an dem Humanoid-Roboter zu denken. Unser Umfeld, in dem wir leben, ist das grosse Teil ist für uns gut, für unseren Körper eigentlich, dass wir uns gut bewegen können. Und darum hat es natürlich schon einen gewissen Charme, zu überlegen, einen Roboter, der sehr ähnlich ist dem menschlichen Körper, weil er sich auch an anderen Orten bewegen kann, Tischhöhe richtig ist und so weiter, wo der Mensch sich bewegt.
Also Sie mich schon ein bisschen frustrieren. Ich habe wirklich gemeint, ich kann jetzt das posten, oder? In anderen Interviews, die wir schon zusammen dürfen führen, habe ich die Frage auch gestellt. Und ich denke, also heute kommt jetzt der Professor Siegwart und sagt, jawohl, es ist so weit. Also ich bin ein bisschen enttäuscht auf eine Art. Gehen wir ganz rasch nochmal zu den autonomen Fahrzeugen, Auto. Das wäre ja eine durchschlagende Geschichte, wenn man nicht mehr jeder ein Auto daheim hat, sondern ich kann einfach pfeifen und dann kommt so ein autonomes Fahrzeug, ich sitze drin und der bringt mich an das Ort her, wo ich gerne wette. Das bedeutet, dass sämtliche Fahrzeuge immer in Fahrt sind und relativ wenig parkiert sind. Das heisst, es braucht vielleicht nachher noch 15-20% von den Autos von heute, weil die meisten Autos brauche ich ja zum Herfahren und dann parkiere ich sie. Ich weiß nicht, 80-90% ist wahrscheinlich mein Auto parkiert und fährt gar nicht umeinander und das wäre ja dann nicht mehr der Fall. Also das ist etwas, was der Menschheit jetzt relativ schnell relativ viel würde bringen, auch im Umweltgedanken. Es wird nicht mehr so viel Material verarbeitet werden, wie das vorher ist. Wo stehen wir eigentlich dort? A, aus der autonomen Situation aus, also können die Taxi das überhaupt heute? Und B, tun sie sich auch ein bisschen mit der gesetzlichen Situation auseinandersetzen? Das heisst, ist das Zeug so versichert nachher und dürfen wir das überhaupt? Wo stehen wir da?
Ja, zuerst mal der Punkt, das stimmt. Genau, es gibt so Studien, die sagen, dass man die gleiche Mobilitätsleistung könnte erreichen mit etwa 20% der Fahrzeuge, die man heute hat. Das heisst, gleich viel die Leute von A nach B zu bringen. Und das hat sehr viel Charme und Möglichkeiten für die Zukunft, hat aber auch gewisse Risiken. Oder? Man kann sich dann überlegen, dass die Leute plötzlich viel länger pendeln, weil sie ja dann können arbeiten im Auto und dass der Verkehr eigentlich in der Zone das abnimmt. Und das muss man begleiten, dass es wirklich auch den richtigen Effekt hat. Jetzt, wo stehen wir heute? Man sieht es in den USA und vielleicht bald auch in der Schweiz, gibt es autonome Fahrzeuge. Die sind heute noch gleich auf gewisse Regionen eingeschränkt. Und Regionen, wo die Komplexität noch handelbar ist. In den USA sind Straßen breiter, es gibt relativ wenig andere Fahrzeuge auf der Strecke. In der Schweiz gibt es Velo, gibt es Scooter, gibt was immer. In Europa sind die Städte zum Teil sehr eng, wo man muss improvisieren, dass man überhaupt aneinander vorbeikommt. Und all diese Sachen scheinen schon noch zu lösen, bis man alles abdecken kann. Aber man hat Fortschritte und ich bin überzeugt, dass das in den nächsten 15-20 Jahren kommt, dass man fast alles abdecken kann mit so einem Fahrzeug. Aber auch dort gibt es dann wieder Situationen, stellt sich vor, irgendjemand ist Reiter oder Reiterin muss gerade einen Concours und hat dann ein autonomes Fahrzeug, wo irgendwo das Ross mit anhängen muss, einparkieren. Das wird wahrscheinlich auch in 20 Jahren noch nicht ganz zuverlässig in allen Situationen laufen. Also wird es noch lange auch Menschen fahrende Autos haben.
Ist das Hauptproblem eigentlich das, dass es nachher eine hybride Situation gibt? Also es gibt vollautomatische Fahrzeuge und es gibt immer noch Fahrzeuge, die vom Mensch getrieben sind und die kommen nicht so gut aneinander vorbei. Also wenn es ja nur noch autonome Systeme wären, dann könnten die ja permanent miteinander kommunizieren und sagen, halt du jetzt an, ich fahre jetzt an dir vorbei. Sobald aber der Mensch ist und sagt, oh nein, das habe ich ja Platz, fahrt er und das autonome System bekommt das Problem.
Ja, die Hybrid-Situation ist wirklich viel schwieriger. Wenn man jetzt irgendwo sich vorstellt, in der Innenstadt, da haben wir gesagt, Singapur wäre geeignet, weil dort sowieso vor allem Taxis fahren, dass man ganz umstellt, nur autonom, wird es einfacher. Die können kommunizieren, aber sie wissen auch, die Fahrzeuge wissen auch, dass die anderen sich irgendwann an Regeln halten. Wenn man dann in Indien oder in Rom, in der Innenstadt, kann man nicht sich darauf verlassen, dass der andere sich an Regeln hält. Und das ist ein Problem. Aber ich nehme auch, dass es dort Fortschritte gibt. Irgendwann werden auf der Autobahn oder auf breiten Strassen alle Fahrzeuge autonom fahren, auch wenn es noch Fahrer drin hat. Und der übernimmt dann, wenn es schwierige Situationen gibt. Und es gibt immer noch halt extrem viele ganz spezielle, überraschende Situationen, wo die Systeme nach und nach auch handeln können. Aber es braucht eigentlich für das Lernen von diesen Situationen immer Daten. Und es braucht viel Daten, dass man es zuverlässig lernen kann. Und dass man dann am richtigen Ort einen Anhänger richtig reinparkiert, da hat man nicht so schnell extrem viele Daten und darum wird es zum Teil eben nicht ganz so einfach sein, dass es immer zuverlässig funktioniert.
Der Skalierungseffekt ist ja wahrscheinlich bei den Fahrzeugen am grössten. Also wenn ich jetzt sage, ich mache einen Lagerroboter, der mir mein Lager bedient, das gibt nicht unendlich viele Lager auf dieser Welt. Also es braucht auch nicht unendlich viele Roboter, die das machen. Aber bei den Auto kann man fast sagen, das ist eine mega riesengroße Zahl. Wie weit ist Ihr Labor, Ihre Abteilung an der ETH involviert in die autonome Fahrerei?
Wir haben vor 10, 15, 20 Jahren relativ viel gemacht in diesem Bereich. Aber in letzter Zeit nicht mehr, weil das hat eigentlich die Industrie übernommen. Das sind die grossen Firmen, die jetzt das vorantreiben, vor allem Google mit Waymo und auch die Chinesen. Und dann ist ja der Power dahinter, dass wir nicht mehr Vernünftiges beitragen können. Hochschulen machen das, wo ganz neue Technologien sind, wo man Grundlagen erarbeitet und irgendwann geht das in die nächste Stufe rüber.
Ich rede von Waymo und von Google. Das ist ja etwas, wo wir in der Schweiz nicht viel davon hören. Also wir hoffen immer noch, dass zum Beispiel VW ein autonomes Auto bringt. Dann wissen wir, dass die Chinesen fangen relativ weit sind. Aber Google ist ja kein Autobauer und nichts. Und sie sagen, die sind jetzt relativ weit. Woher kommt das Fahrzeug, wo die nutzen?
Und die sind mit Partnern zusammen, die die Fahrzeuge herstellen und sie dann entsprechend anpassen.
Aber haben Sie Kontakte mit Waymo?
Ganz direkt nicht, aber mit gewissen Leuten, die dort arbeiten. Wir haben natürlich auch ehemalige Mitarbeiter von mir, die in diesen Firmen arbeiten, die so Sachen vorantreiben. Und es ist übrigens schon so, dass es sind im Moment Waymo und Baidu von China, die vielleicht die sind, die am meisten vorantreiben. Aber die deutschen Autohersteller haben zum Teil auch Technologien, praktische Schubladen auch schon getestet, wo fast ähnlich gut sind. Es ist wahrscheinlich mehr die Frage, wann glaubt man, dass man das breitflächig ausrollen kann. Bis jetzt sind es vor allem Kosten. Oder? Ich weiß nicht, wie viel das Google dort investiert hat, aber es sind Milliarden, oder, wo investiert worden sind. Und die Autoindustrie, die in Europa nicht so eine gute Situation ist, die können sich das gar nicht leisten, so viel zu investieren. Aber ich glaube, dass es am Schluss schon mehrere Anbieter gibt und ich hoffe schwer, dass es auch europäische Anbieter gibt.
Warum bleibt ihr nicht länger dran mit der ETH? Also wäre jetzt eigentlich noch cool, wenn die ETH das Zentrum wäre für das autonome Fahren. Also Google würde sagen, okay, wir arbeiten voll und ganz mit der ETH Schweiz zusammen, dass man es nicht verpasst. Oder? Da macht man Grundlagenforschung. Man tut eigentlich das Pflänzchen tut man, in die Erde stecken, aber das Wachstum nachher vom Pflänzchen macht man nicht mehr mit. Ich kann mich nicht ganz erinnern, aber ich habe das immer wieder gelesen, zum Beispiel die LED-Geschichte. Oder? Das ist ja von der damaligen BBC ist das entwickelt worden Und dann hat man gesagt, oh, das ist jetzt aber nett, das ist ja super, oder? Was machen wir jetzt damit? Und dann sind irgendwelche Amerikaner gekommen und haben das übernommen. Und heute kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass man ohne LED überhaupt noch funktionieren kann. Hättet ihr dort nicht von der ETH irgendwie können schauen können, okay, das wird kommen, vermutlich, das autonome Fahren, und wir wollen dabei bleiben, bis wir im Prinzip das Ding auf der Strasse haben?
Ich bin ganz klar der Meinung, das ist nicht die Aufgabe von Hochschulen, etwas bis zum Markt voranzutreiben. Wir arbeiten Grundlagen ausarbeiten, wir zeigen im besten Fall eigentlich zeigen, dass es grundsätzlich möglich ist, und dann müssen das andere Institutionen übernehmen. Das sind in unserem Fall in der Robotik vor allem Start-up-Firmen, die nachher das vorantreiben. Da gehen die gleichen Leute weiter und gehen von der Technologie-Readiness, wie man dem sagt, von wo 2 bis 3 ist von der Hochschule, gehen in den, bis zum Markt. Und das braucht übrigens auch noch viel mehr Zeit. Oder? Ich meine, normalerweise rechnet man, dass man etwa noch 10-mal mehr Zeit braucht und einfach Person-Power, um überhaupt dann auf den Markt zu kommen. Und das ist nicht im Zentrum von Hochschulen. Und das ist dann eben Startups oder auch grosse Firmen, wie jetzt im Fall von Google und Waymo, wo das, die Investition machen, ist natürlich wesentlich grösser eigentlich noch als Grundlagenforschung.
Wie wird die Schweiz positioniert sein, nehmen wir mal in 20 Jahren? Die Schweiz ist eine gewisse Abhängigkeit, sicher Lebensmittel ist ganz etwas Wichtiges. Nachher haben wir die Uhrenbranche, die halt auch immer noch wichtig ist, die aber Schwierigkeiten hat, international gesehen. Wir haben die Mikrotechnologie, die wahrscheinlich in der Robotik auch eingesetzt werden kann, wo wir gut sind. Aber irgendwie sieht man überall so ein bisschen ein Ende. Man hat ein bisschen Angst vor der Deindustrialisierung der Schweiz, dass die Fachkräfte, die das heute machen, plötzlich keine Arbeit mehr haben. Wird uns die Robotik den Arbeitsplatz sichern, wird das Arbeit zurückbringen, dass wir nicht nur jetzt in der Grundlagenforschung mit der ETH Spitze sind, sondern dass wir eben auch im Bauen von diesen Dingen Spitze werden sein.
Ja, ich hoffe es schwer. Das ist absolut mein Ziel. Und ich glaube, die Schweiz ist jetzt in vielen Bereichen weltweit führend. Es ist meistens nicht ein B2C-Geschäft aus der Tourenindustrie. Das heisst, wir verkaufen nicht einen Endkonsument, sondern ein anderes Business, B2B. Und dort sind wir in sehr vielen Bereichen, immer dort, wo es um sehr komplexe Maschinen geht, sehr führend. Wir sind Werkzeugmaschinen, Produktionsmaschinen für Halbleiter, haben wir in der Schweiz einen Haufen Firmen, die nicht bekannt sind, weil das halt ein Geschäft ist, das von einem Business zum anderen geht, die aber weltführend sind. Und Roboter sind auch sehr komplexe Maschinen, die Sensoren braucht, Motoren braucht. Und all diesen Bereichen sind wir sehr gut. Und darum habe ich für die Robotik eine gute Chance.
Aber sind wir nachher nur noch Zulieferer an und für sich, für Technologie? Oder werden wir da auch wieder können, richtig, wie wir heute Maschinen bauen beispielsweise, oder? Werden wir hier in der Schweiz können Roboter bauen und das weltweit anbieten und auch konkurrenzfähig sein?
Ja, ich glaube schon. Es ist natürlich mehr eine Frage in Europa generell, wo mir ein bisschen Angst macht, sind die Leute gewillt, die Leistung zu machen. Und wenn man jetzt schaut, Chinesen sind arbeitswillig, die arbeiten zum Teil Entwicklungen im 24-Stunden-Betrieb. In der Schweiz könnte man sich das nicht vorstellen, dass plötzlich die Entwicklungsabteilung von einer Firma heisst, ja, jetzt müssen wir im 24-Stunden-Betrieb arbeiten, haben 3 Schichten. Und da ist eine gewisse Gefahr, dass man irgendetwas verpasst. Auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Wir haben jetzt gerade kürzlich von Dealroom ein Report herausgekommen, der für Bezelle zur Robotik anschaut. Die Schweiz ist in Europa ganz klar Nummer 1 im Bereich Startups in der Robotik. Wir sind doppelt so gut wie der Zweitbeste von der ETH aus. Und der Zweitbeste ist DPFL. Also kann man wirklich sagen, wir sind irgendwo Silicon Valley von Europa, zumindest im Bereich Robotik. Und jetzt hoffen wir, dass wir das umsetzen können. Braucht aber auch viel Zeit, weil es ist sehr komplex, so Maschinen auf den Markt zu bringen. Das kann man nicht irgendwo in 3 Jahren entwickeln und nachher ist man schon break-even. Das braucht typischerweise wesentlich mehr als 10 Jahre, bis man da wirklich in einem guten Geschäftsmodus ist.
Sie sagen jetzt, die EPFL ist fast wichtiger als die ETH. Sie sind ja früher, glaube ich, an der EPFL gesehen, bevor Sie an die ETH sind gegangen. Sie sind, glaube ich, auch sogar in Lausanne haben Sie gelebt oder sogar auf die Welt gekommen.
Ja, ich bin zufällig in Lausanne auf die Welt gekommen, weil meine Eltern dort in der Nähe gewohnt haben. Ich bin aber nachher in der Deutschschweiz aufgewachsen und bin dann aber 10 Jahre in der EPFL gewesen. Eine sehr schöne Zeit, wo unsere Kinder klein waren und ein sehr spannendes Umfeld auch. Es ist halt eine kleinere Universität, aber wo dann wirklich im Umbruch war, sehr viel dynamischer, würde ich sagen, auch als dort ja in dieser Zeit. Und es war sehr spannend gewesen.
Aber ist das sozusagen ein Karrieresprung von der GBFL an die ETH zu gehen?
Ja, es hat verschiedene Vor- und Nachteile. Ich habe immer gesagt, ganz einfach, plakativ, was mir in der EBFL viel besser gefallen hat damals, ist, es ist dynamischer unterwegs. Man ist viel offener für ein bisschen wilde, grosse Schritte und so weiter. Und was in der ETH Zürich ist, weil sie so ein Renommee hat, ist es einfach, unheimlich gute Leute, Doktorierende, Studierende überzukommen. Da sind wir in der ETH einfach besser aufgestellt. Und das ist eigentlich immer das Wichtigste für die Forschung, dass man sehr gute Leute hat.
Frage zum Geldverdienen in der KI. Das ist vielleicht nicht gerade Ihre Materie, aber vielleicht wissen Sie uns dort ein bisschen etwas sagen. Also, wenn wir googeln, dann schreibe ich etwas hin und dann komme ich 20 Resultate über und nebenan habe ich Werbung. Und jetzt brauche ich nur noch Gemini an und für sich von Google. Ich brauche eigentlich die ganze klassische Google-Oberfläche brauche ich fast nicht mehr. Und da tippe ich auch rein, wer ist der Professor Dr. Roland Siegwart zum Beispiel. Oder? Und dann komme ich nicht nur einfach eine Auswahl von Artikeln über, sondern ich komme eine totale Zusammenfassung über. Und dann kann ich noch sagen, das ist mir ein bisschen zu wenig detailliert, mach es noch ein bisschen detaillierter und dann bringt er das. Und dort ist null Werbung drauf. Wie geht das eigentlich weiter mit dieser ganzen Geschichte?
Ja, meine, bis jetzt ist natürlich das Geschäftsmodell gar nicht etabliert. Man weiß nicht genau, wie das weitergeht. Ich glaube, das wird wahrscheinlich eine ähnliche Dimension bekommen. Entweder zahlt der Kunde werbefrei oder sonst ist es halt übersät mit Werbung. Und das haben wir schon mit der Suchmaschine genau das Gleiche. Dort hat man den Weg gefunden in Richtung Werbung. Was ich immer das Gefühl habe, dass etwas relativ Heikles ist, weil das, was man verdient, hat keinen Link mit dem, was man anbietet. Wenn ich ein Auto verkaufe, verdiene ich das Auto gut, wenn das Auto gut ist, der Kunde zufrieden ist. Jetzt bei Google weiss man nicht so genau, ob das genutzt wird, weil die Resultate genau gut sind. Und die sind übrigens auch nicht immer gut. Oder? Suchmaschinen müssen nicht perfekt sein, Autos müssen perfekt sein, mehr oder minder, weil sonst wird es gefährlich. Und dann wird es finanziert durch etwas ganz anderes. Und das ist in wenigen Geschäften so, aber in einem neuen Bereich wie Suchmaschinen oder ChatGPT ist das wahrscheinlich der Weg, wo ein bisschen beängstigend ist. Ist auch in dem Journalismus immer mehr so gekommen. Man die Werbung zahlt und der Inhalt. Und eigentlich wäre es am schönsten, wenn der Kunde, wo der Inhalt lesen will, zahlt. Aber das ist heute einfach nicht mehr ganz im Welt- oder im Geist der Gesellschaft. Und ich hoffe, man kommt auf das zurück.
Wenn wir beim Thema KI gerade im Moment sind, und Sie haben jetzt das Auto erwähnt, das muss funktionieren, sonst wird es gefährlich. Aber eigentlich ist ja das fast zwangsläufig eine Einheit. Das bedeutet, dass das Fahrzeug irgendwann wieder kommuniziert mit einer KI und die KI ihm Daten überliefert, um eine Entscheidung können zu fällen. Jetzt, wenn man sagt, ja gut, die KI muss ja noch nicht so super sein, die darf auch mal ein bisschen Mist rauslassen, dann fährt aber auch mein Auto irgendwann in eine Wand rein.
Ja, das sind sicher ernsthafte Probleme. Man muss sich einfach bewusst sein, obwohl man bei der Robotik immer von KI redet, man hat immer noch zum Teil System dahinter, die wirklich nachweisbar zuverlässig sind. Oder dass die Systeme können gewisse Sachen lernen und gewisse zum Beispiel erkennen vom Menschen, eine Unterscheidung zwischen einem Menschen auf dem Velo oder einem Menschen mit einem Kinderwagen. Das ist am einfachsten über Lernen, Algorithmen. Und das kann man dann auch verifizieren, ob das zuverlässig läuft. Aber Regelung, dass das Fahrzeug auf der Straße am richtigen Ort bleibt, das sind zum Teil Systeme, wo man, dem kann man sagen, die ehemalige alte KI, aber das hat noch nicht viel mit diesen ganzen neuen Systemen zu tun.
Also die generative KI, also wenn ich jetzt etwas abfrage, wie der Professor Roland Siegwart abfrage, dann kommt da etwas daher, das kann ich lesen und überprüfen und sagen, stimmt das oder stimmt das nicht, ich nehme mir Zeit dazu. Aber sobald das natürlich autonome Systeme sind, im Sinn von Kommunikation, die permanent fließt, bin ich ja als Mensch außer draus, ich kann ja das nicht noch kontrollieren, ob das tatsächlich stimmt.
Ja, genau, aber die Sachen werden meistens auf einem höheren Level Sachen und unten hat es immer noch Sicherheitskonzepte drin. Oder so Situationen, die es übrigens heute nicht eine KI macht, sondern ein Mensch dahinter. Wenn ein Fahrzeug von Waymo in eine komische Situation kommt, wo eine durchgezogene Linie ist auf der Straße und irgendjemand hat parkiert am Trottoir und eigentlich kann man gar nicht weiterfahren, außer man fährt über die Linie. Es ist die Frage, was steht man jetzt einfach so lange, bis der andere ausgeladen hat sein Auto, wo vielleicht eine halbe Stunde geht, oder fährt man vielleicht regel- und nicht konform mit den Regeln drüber drin. Und das ist ein Entscheid, wo man die Systeme lernen langfristig. Aber unter dem tieferen Level ist immer noch ganz, ganz klar, dass die Systeme Kollisionsvermeidung machen. Die schauen sehr gut, ob ein anderes Fahrzeug kommt. Das heisst, Sicherheit ist immer noch garantiert. Aber es gibt Entscheidungen, wo man vielleicht die Regeln verletzt. Und die Entscheidungen werden natürlich immer mehr gelernt, weil man dann Haufen Beispiele hat und weiss, ja, der Mensch würde jetzt da trotzdem fahren. Ich würde jetzt auch behaupten, dass die Polizei gar keinen Buß würde geben, wenn er in einer solchen Situation, obwohl man über die Mittellinie fährt, die durchgezogen ist.
KI ist in aller Munde und wir alle wissen eigentlich nicht ganz genau, was das ist. Warum ist das so blitzartig gekommen? Ich nehme ja nicht an, dass die KI nicht existiert hat vor 3 oder 4 Jahren und plötzlich ist sie wieder Phönix aus der Asche gekommen. Habt ihr denn an der ETH eigentlich so solche Systeme, wo man heute KI nennt, schon lange im Betrieb? Einfach wir sind erst konfrontiert worden, wo wir auch die entsprechenden Interface hatten, zum Beispiel von ChatGPT, dass ich etwas reintöckeln konnte und ich habe eine Antwort hergekommen. Oder ist tatsächlich das Ding einfach ping plötzlich da gewesen?
Für die breite Bevölkerung sieht es schon so aus, als es plötzlich da war. Aber es gibt immer so Stufen. Ich meine, das ganze die neuronalen Netzwerke, die man trainiert, die sind schon relativ alt. Und es hat auch schon eine erste Welle gegeben, so 1990 oder ein bisschen vorher bis 2000. Man hat dann damals gesehen, dass es irgendwo nicht ganz richtig funktioniert. Und dann braucht es immer Nebenentwicklungen. Und was natürlich sicher in den letzten 30 Jahren oder 25 Jahren extrem entwickelt ist, ist die Rechenleistung und die Daten. Eine Menge von Daten. Und all die Sachen, dass man irgendwelche Objekte kann erkennen kann über lernende Systeme, das ist schon lange in der Hochschule rum und das hat man auch schon lange jetzt genutzt für irgendwelche Robotersysteme. Und jetzt ist natürlich plötzlich die Bevölkerung wieder rausgekommen und vor allem jetzt mit ChatGPT und ähnlichen Systemen, dass man auf diesen grossen Daten wirklich eine andere Art Versuchmaschine am Schluss hat, die einem nicht nur sucht, sondern eben effektiv gerade zusammenfasst. Und das ist schon auch für mich überraschend schlagartig plötzlich gekommen. Es wird sich jetzt aber noch zeigen, wie gut das überhaupt ist. Ich meine, ich habe selber auch schon viele Tests gemacht und ich würde es auch behaupten, in vielen Fällen ist es gleich nicht ganz präzise. Und es braucht genau gleich noch den Menschen dahinter, der dann auch die Fähigkeit hat, zu analysieren, was ist jetzt eigentlich da richtig drin. Und für mich ist es eigentlich immer nur eine Suchmaschine, wo aber eigentlich viel kompakter mir die Information gibt, als wenn ich irgendwo durch 20 Links muss klicken und selber lesen, was jetzt da genau steht.
Roland Sigmar, Sie selber sind ursprünglich mal Maschineningenieur gewesen, der Masching. Also der hat ja noch gelernt, fielen und bohren. Und irgendwann sind Sie in eine Professur hineingewachsen, die sich um Robotik und autonome Systeme gekümmert hat. Dann sind Sie eigentlich sehr, sehr informatiklastig geworden. Das ist vielleicht ja fast wichtiger als der mechanische, also der Maschinenteil. Und jetzt macht man ja nochmal einen riesen Hüpfer. Oder? Jetzt hat man plötzlich hat man von diesen KI-Modellen, also Entscheidungsmechanismen, die ausgelagert werden, die wieder in die autonomen Systeme müssen eingelagert werden. Also in Ihrer Karriere haben Sie vermutlich immer wieder A, selber müssen massiv dazulernen und B, Ihre Studierenden und Ihre Doktorierenden sind plötzlich ganz andere Leute, als das noch vielleicht vor 10 oder 20 Jahren waren.
Ja, das ist ein absoluter Wandel. Ich meine, ich hatte die Chance gehabt, dass ich studiert habe in der Zeit, wo Computer aufgekommen sind. Und dort ist plötzlich die Idee schon, dass man ein System hat, wo alles zusammenkommt, war. Während meinem Studium ist es langsam gekommen. Und mich hat das sehr fasziniert und bin nachher automatisch in das hineingerutscht, weil einfach die verschiedenen Systeme zusammenkommen. Jetzt muss man sicher viel lernen. Ich lerne vor allem über meine Mitarbeitenden. Meine, die Doktorinnen setzt man auf ein Thema und über sie lernt man eigentlich, was der Stand der Technik ist und so weiter. Ich kann nicht alle Literatur selber immer lesen, aber man kann sehr viel extrahiert mitbekommen von Mitarbeitenden.
Darum das heisst, ist es sehr Doktorarbeit wichtig. Heute sieht ganz anders aus in Ihrem Institut, als sie vor 10, 15 Jahren ausgesehen hat.
Ja, meine, im Moment ist es so, dass fast alle Doktorinnen mir wahrscheinlich 90% von ihrer Zeit am Computer verbringen und eigentlich Software schreiben. Aber mir ist es persönlich immer noch etwas sehr faszinierend, etwas Hardware zu bauen. Und wir machen auch effektiv Hardware, neue Systeme. Und das ist wahrscheinlich auch ein Alleinstellungsmerkmal von der ETH Zürich und von der Robotik der ETH Zürich, dass wir ein Gesamtsystem bauen.
Sie haben in einem Interview, das wir vorher mal dürfen führen, über die Taktilität von diesen Systemen geredet. Also insbesondere haben Sie gesagt, bei Robotik im Operationssaal, dass es sehr, sehr schwierig ist, also wenn man jetzt zum Beispiel so einen Roboter einen Schnitt machen in eine Leber rein oder so, dass er spürt, wo kommt der Widerstand eigentlich. Ist das immer noch der Fall? Oder kann man heute eigentlich schon sagen, jetzt gibt es von der ETH einen Roboter, den man in den Operationssaal rein tun kann und dann kann der Doktor eigentlich weg, dann kann Kaffee trinken und der Robby übernimmt?
Nein, das ist immer noch der Fall. Und auch da habe ich das Gefühl, es wird mindestens im meiner Lebenszeit nie einen Roboter geben, der eine Operation vollständig selbstständig macht. Das sind zwei verschiedene Dimensionen. Eins ist auf eine Art die Entscheidungen bei Überraschungen. Oder? Ich meine, das kann plötzlich sein, dass etwas schief geht bei der Operation und dann muss jemand entscheiden, in sehr kurzer Zeit. Und ich glaube, das darf man und sollte man mindestens heute noch nicht am Computer überlassen. Und das Zweite ist effektiv die Taktilität, wo man sehr lange schon daran forscht. Ich meine, es gibt schon endlos lang irgendwelche Roboter haben, die ausgehen wie menschliche Hände. In Realität sind die bei weitem nicht das, was die menschliche Hand hat. Wir haben Taktilität, wir haben auf eine Art auch eine Oberfläche, die nachgiebig ist. Wir haben sehr viel Freiheitsgrad, wo wir sehr präzise können steuern. Und da gibt es Fortschritte, aber die Fortschritte sind langsam, weil man muss eigentlich alles mittragen. Man muss irgendwo die Anzahl Freiheitsgeld können kontrollieren mit so vielen Motoren, man muss können taktile Finger machen, wo die Biologie einfach noch wesentlich besser kann, als wenn man es technisch umsetzt. Und da braucht es aus meiner Sicht noch sehr lange.
Auch Flugzeuge sind ja eigentlich autonome Systeme. Auch die haben Software drin und Computer drin und müssen können reagieren und agieren. Und man hat vor Jahren die Problematik mit Boeing, dass ein paar Flugzeuge oben runtergefallen sind. Mehrere hundert Leute sind gestorben dabei. Und letztendlich hat man herausgefunden, es war eine reine Softwarefrage. Irgendwie zwei Rechner, die nicht miteinander super synchronisiert sind worden. Also fast absolut unglaublich. Und dann haben alle gesagt, zum Glück gibt es Airbus. Oder? Die sind wenigstens seriös gegenüber den Amerikanern. Und jetzt holt man irgendwie 6'000 Flugzeuge zurück und muss alle Software-Update machen, damit gewisse gefährliche Situationen nicht eintreten. Und dort kann man ja sagen, dort sind A, sind noch zwei Piloten drin und B, ist ja das nicht so verrückt kompliziert. Also die müssen steigen und die müssen fliegen und die müssen sich landen. Das hält sich irgendwie immer noch Grenzen. Und trotzdem passiert solches Gravierendes immer wieder in so einem kleinen, autonomen Umfeld.
Ja, meine, man muss vielleicht unterscheiden, dass alles, was Teilautonomie ist, meistens ganz anders gemessen wird. In vielen Systemen ist der Mensch der schwächste Punkt. Das ist im autonomen Fahren auch so. Ich bin der Meinung, dass beim autonomen Fahren irgendwann der Punkt kommt, wo man sagt, der Mensch darf nicht mehr fahren, weil die autonomen Systeme präziser und besser sind. Und im Flug ist es natürlich ähnlich. Aber das muss natürlich auch geprüft werden und das ist nicht ganz so einfach, alles durchzutesten. Man muss sich nur vorstellen, wenn man Fluggeräte oder Autos muss testen, wie zuverlässig läuft die Software. Und umso mehr lernende Systeme drin sind, umso schwieriger wird es noch, weil man es eigentlich nicht voraussagen kann, weil es nicht sehr richtig modellbasiert ist. Was man heute hat und wo es wahrscheinlich anläuft, dass man das in Simulation testet, weil man extrem gute Tools in der Simulation, dass man zum Beispiel Autos, die Software von autonomen Fahrzeugen einfach in der Simulation muss mit Tausenden von Fahrzeugen über Tausende von Stunden testen und zeigen, dass es nie schief geht und dann kann man es freigeben.
Aber der Moment, wo kein Pilot mehr vorne sitzt und ich weiss, dass halt trotzdem wird der Softwarefehler passieren können, wird es mir ein bisschen schwummrig. Ich weiss nicht, würde Sie heute gerne in ein Flugzeug sitzen, wo kein Pilot mehr vorne dran sitzt?
Nein, ich würde absolut auch die gleiche Meinung. Ich habe das Gefühl, man darf nicht so ein Fluggerät ohne Pilot fliegen. Und zwar, weil es eben immer ganz komische, überraschende Situationen gibt, wo man zum Teil einfach auch nie testet und nie gelernt hat, das Fluggerät, wo der Mensch einfach noch viel besser ist. Und mindestens viele Menschen. Es sind nicht alle Piloten gleich gut, aber gewisse Piloten können irgendwelche Sachen. Ich meine, da hat es die Landung im Hudson River gegeben. Ich meine, das ist offensichtlich einfach ein Pilot, was Gefühl hatte, wie man das muss lösen kann. Ich weiß nicht, ob das heute ein Software machen könnte. Und es gibt viele so Situationen, wo es einfach der Mensch noch braucht. Es gleich die Operationszahl. Für Standardoperationen wird es immer mehr Automatisierung geben, aber bei Überraschungen, und das ist wahrscheinlich gleich jeder 20. Fall bei einer Operation, kommen ganz komische Überraschungen, wo man muss entscheiden muss, und dann ist der Mensch immer noch wesentlich besser.
Es hat ein Flugunfall gegeben, wo der Pilot zwar noch versucht zu interagieren, also über die Autonomie zu gewinnen, aber hat er nicht. Also irgendwie hat er nachher der Kompi irgendwie halt gleich gewonnen und dann ist es zu diesem Crash letztendlich gekommen. Wie gefährlich ist eigentlich das?
Ja, es ist natürlich immer die Frage, wie weit kann der Mensch ganz übernehmen oder kann er mindestens intervenieren. Und das ist am Schluss eine Abwägung, wem vertraut man mehr. Weil es gibt immer noch mehr Umfälle, wo der Pilot versagt hat, als System, würde ich sagen. Ich kenne die Daten nicht zu wenig, aber ich glaube, der Pilot oder der Mensch ist in sehr vielen Situationen gleich noch die schwächste Stelle. Und darum für die Standardprozesse ist es sinnvoll, auf System zu vertrauen, wo das gelernt haben. Aber für Nicht-Standardprozesse, wo die gar nicht lernen können, ist der Mensch wahrscheinlich wesentlich besser.
Professor Siegwart von der ETH Zürich Laboratorium Autonomie System. Ein Thema, das wir eigentlich noch rasch anpacken sollten, ist Krieg. Unter Drohnen verstehen wir ja Krieg. Und die ETH, das haben sie auch in anderen Interviews gesagt, halten sich eigentlich fern, direkt irgendwie für die Kriegsindustrie zu produzieren. Kann man das heute überhaupt noch trennen? Man redet ja von dem sogenannten Dual Use, also es wird Software entwickelt, es wird ein Gerät entwickelt, wo zum Beispiel beim Bauer gebraucht wird, um ein Bambi zu entdecken, damit es nicht vermeid wird. Umgekehrt kann genau die gleiche Software mit der genau gleichen Drohne auch für einen Kriegseinsatz gebraucht werden. Also Frage Nummer 1, kann man das überhaupt noch trennen? Und B, ist es überhaupt noch richtig, das zu trennen, wenn man sieht, wie die Aufrüstung passiert und das Gefahrenpotenzial weltweit eigentlich steigt? Müsste eigentlich die ETH nicht auch sagen, okay, wir haben es jetzt eigentlich verstanden, wir werden nie irgendwie in eine Angriffstechnologie übergehen, aber beispielsweise in eine Verteidigungstechnologie. Also wir produzieren tatsächlich Grundlagenforschung auch für die Armee.
Ja, man hätte es wahrscheinlich gar nicht können trennen. Oder? Die Dual Use ist praktisch in jeder Forschung immer ein Thema. Jetzt bei der Robotik und für speziell Drohnen taucht es einfach viel intensiver auf in den Diskussionen, weil es jeder versteht und sehen kann. Und die Entscheidung, wie man mit dem umgeht, müssen die einzelnen Leute für sich treffen. Grundlagenforschung ist aber typischerweise da, um wirklich neues Wissen zu generieren. Das wird publiziert und wird an der ganzen Welt eigentlich zugänglich gemacht. Also kann die Hochschule nicht Sachen entwickeln, die nachher vertraulich sind und ganz spezifisch sind. Wir sind auch ausgestattet mit jungen Leuten. Die sind unheimlich gut, bei ganz wilden neuen Ideen zu entwickeln. Aber das sind nicht gute Entwickler, um ein Endprodukt zu entwickeln. Das müssen andere Strukturen machen. Das sind bei uns oft Startups, die in eine Richtung gehen. Und wenn man schaut, in der Ukraine, wahrscheinlich auf der Gegenseite, ist sehr viel Schweizer Technologie drin. Das sind zum Teil Ursprünge der ETH Zürich. Da ist Software und auch so Hardware-Komponenten, um so kleine Drohnen anzusteuern, wo man Open Source zur Verfügung gestellt hat. Das kann jeder abladen, kann also einen Print selber printen und Software abladen. Und das sind die Systeme, die in vielen Fällen eingesetzt werden.
Was würden Sie denn selber jetzt machen? Also wie würden Sie die Zukunft anpacken? Also wir haben jetzt in der Röte Diskussion ja geführt, ob der Export von Waffen wieder soll liberalisiert werden ins Ausland raus, dass man dort auch wieder eine eigene Industrie überhaupt am Leben erhalten kann. Weil wenn wir das nicht dürfen, dann sind wir weder von den Europäern oder Amerikanern, sind wir Partner. Dass sie sagen, ja, es ist nett, dass sie bauen, aber wir dürfen es ja nicht einmal anwenden. Was hat das für einen Einfluss, dass jetzt eigentlich eine Lockerung stattfindet in dieser ganzen Kriegsmaterialbewirtschaftung und Export auf Ihre Hochschule?
Ich meine, generell haben wir gesehen, jetzt vor allem mit der Ukraine, dass die neuen Technologien unheimlich viel Einfluss haben plötzlich auf die Kriegsgeschehen und ganz neue Möglichkeiten ergeben. Und das müssen wir in der Schweiz auch wahrnehmen. Und ich glaube, wir müssen uns auf eine ganz andere Art von Krieg und Verteidigung vorbereitet, dass man auch in kurzer Zeit Sachen auffahren kann und nicht einfach irgendwelche Rüstungsgüter kauft und nachher irgendwo 20 Jahre in die Halden hineinstellt und dann hofft, dass es immer noch aktuell ist, wenn man es rausfährt. Also ich glaube, da hat es einen riesen Wechsel gegeben. Es ist eine andere Dynamik und die kommt vor allem, weil Technologiefortschritt nicht mehr wie früher zum Teil von der Rüstungsindustrie getrieben wird, sondern jetzt vom Consumer Product. Das sind vor allem unsere Handys, die alles drin haben, um eine Drohne zu bauen. Das ist GPS, das ist Navigation, oder der IMU, Inertial Measurement Unit, zum Stabilisieren. Kameras drin, die Rechenleistung ist auch das, was man braucht. Das heisst, man kann heute mit einem Handy mit noch zusätzlich ein paar Motoren, eine Ansteuerung von Motoren, eine Drohne bauen, die sehr leistungsfähig ist.
Das heisst eigentlich, eine Drohne ist ein Handy drin?
Ja, man könnte es eigentlich so sagen.
Das kauft man bei Samsung oder irgendjemand und dann tut man das über USB-C andocken an die Technologie für die Drohne und los geht's.
Ja, es gibt, gibt sogar Gruppen, die ich jetzt kürzlich gesehen habe, die genau das macht, die sagen, sie haben ein System, wo sie einfach nur vier Motoren haben mit einem Verstärker dran für Motoren ansteuern und sonst tun sie das Handy drauf und dann geht direkt vom Handy das Ganze steuern.
Wie stark werden sie angegangen? Also ich kann mir auch vorstellen, dass dort hat es genau mehr. Sie haben ein Laboratorium, wo Basistechnologie entwickelt. Wie gross ist der Druck an dem für sich, jetzt zum Beispiel von der Schweizer Armee? Oder sogar vielleicht von ausländischen Armeen auf sie?
Gut, im Moment sehe ich nicht einen Druck, sondern einen Wunsch. Und ist aber im Moment auch sehr schwierig, die Diskussionen, weil es auch sehr eine politische Dimension hat. Und wir sind schon lange angegangen worden von der Schweizer Armee und vom Bund, dass wir mehr machen können in diesem Bereich. Dort ja ist auch schon lange in Zusammenarbeit mit der Armaswiss, aber das war vor allem bis jetzt auf dem Such- und Rettungsbereich, wo es darum geht, Menschen zu retten nach einem Erdbeben. Das sind die Einsätze, die die Schweizer Armee in den letzten 150 Jahren gemacht hat. Und jetzt kommt natürlich immer mehr die Frage, was können wir beitragen für Verteidigung. Und ich glaube, auch das Umdenken ist da. Auch die jungen Leute sehen ein, dass wir eine andere Situation haben, dass wir vielleicht etwas beitragen mit unseren Technologien, die Verteidigung. Und ich glaube, wir sind bereit, mehr zu machen in der Grundlagenforschung. Alles, was nachher weitergeht, Richtung Umsetzung, kann ich dort ja machen. Das muss irgendwo ein Institut machen, wo zwischen drinnen steht, wo die Technologie weiterentwickelt, dass es nachher an Rüstungsfirmen kann übergeben werden oder dass es in Start-up übergeführt werden und so weiter.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist die ETH, oder sprich Ihr Institut, bereit, über den Kriegseinsatz eigentlich nachzudenken, aber nicht bereit, irgendetwas zu bauen, das für den Einsatz final taugt?
Wir sind auch nicht die Richtigen. Die ETH ist nicht da, wir sind kein Entwicklungslabor. Wir sind eine Grundlagenforschungsinstitution. Das sind wir nicht die Richtigen, nicht die richtigen Partner, wir können das auch nicht gut. Und das sollte jetzt auch nicht mit dem geändert werden. Aber es gibt sehr viele Institutionen, die andockt sind, sagen wir eigentlich, am Hochschulumfeld, wie das CSM, wo für Mikrosystemtechnik vieles macht, auch für die Uhrenindustrie. Und so Konstrukt könnte den Weg vorbereiten, dass es weitergeht, dass man die Technologien möglichst schnell dann auch verfügbar macht.
Ihr Laboratorium ist unter anderem finanziert durch einen Sponsor, das ist der Hans-Jörg Wyss, der in Amerika lebt. In der Schweiz war er der Mann, der Medizinaltechnik sehr weit gebracht hat. Und das hat für mehrere Milliarden können nachher an Johnson & Johnson verkaufen, lebt in Amerika, ist aber bereit, doch hier in der Schweiz immer noch viel Geld zu investieren, unter anderem in ihr Labor, in ihre Abteilung hinein. Und ein Teil geht, glaube ich, an die ETH und ein Teil geht an die Uni Zürich. Ist das immer noch so? Der Hans-Jörg Wyss wird 90 oder ist 90 und wird das ihn überleben irgendwann? Mit dem muss man ja rechnen, dass er nicht mehr da ist. Und dann kann er auch nicht mehr sagen, jawohl, der Professor Roland Sigmar ist ein toller Typ, den müssen wir unterstützen. Wie sieht die Zukunft so ein bisschen aus?
Ja, vielleicht vorweg, es ist die Investition von Hans-Jörg Wyss und die Uni und ETH. Das ist nicht mein Labor im Zentrum, das ist ein spezielles Institut, das eigentlich genau den Schritt macht, den ersten Schritt vom Grundlagenforschung Richtung Start-up und wo wir können unterstützen können. Projekte im Bereich regenerative Medizin, MedTech und Robotik. Und er hat uns unheimlich schön unterstützt. Ich glaube, da ist auch sehr vieles rausgekommen schon und unterwegs, wo wirklich der Mannschaft gut kommt. Und ich glaube, er ist selber auch stolz auf die Wyss-Institute. Es gibt eins in Genf und eins in Bern und eins in Harvard. Und wir hoffen vielleicht schon, dass es auch noch lange weitergeht, weil es hat etwas sehr Spannendes und Das ist eine sehr spannende Umsetzung.
Ist das er als Person, die das macht? Oder hat er irgendeine Stiftung, die lang alimentiert ist, wo ihr sicher sind, das geht die nächsten 10 Jahre weiter?
Es ist eine Stiftung eigentlich dahinter. Sein Geld ist der Großteil ist in einer Stiftung. Das Mittel kommen für dort, aber er macht es. Bis jetzt war er immer sehr an der Front dabei gewesen. Er macht die Entscheidungen. Er ist auch sehr aktiv, wie man definiert hat, was wir überhaupt machen. Er hat zum Beispiel in Zürich ganz klar darauf gedrängt, dass die Uni und die ETH zusammenarbeiten müssen. Das heisst Medizin und Technologie, was ich sehr gut finde, was nicht einfach ist, weil zwei Institutionen, was immer zwei Philosophien, die zusammenkommen. Aber es war nötig und das hat er sehr stark beeinflusst, dass es so zustande gekommen ist.
Aber letztendlich sagen Sie schon, er ist immer noch wahnsinnig wichtig, er ist eine definierende Person. Aber das müsste ja auch ein bisschen Angst machen auf eine Art, oder? Dass plötzlich, wenn er nicht mehr weg ist und die Stiftung durch jemand anders geführt wird, dass der nicht mehr findet, ja gut, die ETH ist ja nett, oder? Aber ich bin jetzt hier in Amerika und wir fördern lieber die amerikanischen Hochschulen. Der Herr Trump verlangt das eh von uns, also lassen wir die ETH ein bisschen sein. Wie gross ist die Gefahr?
Ja, meine, die Gefahr beim Wechsel ist immer da, dass es die Ausrichtung etwas anders wird. Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass Hans-Jörg Wyss sehr stolz ist auf die Wyss Institut. Viele andere Sachen natürlich auch. Im Umweltbereich hat er noch viel mehr gemacht, dass er auch will, dass es weitergeht und dass es auch so definiert ist, dass es weiter im Zentrum ist von seiner Stiftung und auch in Zukunft unterstützt wird.
Er lebt ja in Amerika. Wie ist eigentlich so das Feeling gegenüber der Schweiz aktuell?
Gut, er lebt eigentlich auf der ganzen Welt. Ich meine, sein Hauptlebenszentrum ist in Boston, aber er ist sehr viel in der Schweiz. Letzte Zeit noch vermehrt in der Schweiz. Ich meine, man kann sich auch vorstellen, er ist ja der Trump ist nicht sein bester Freund und ist natürlich auch so fast ein bisschen unter Druck von Trump und ich hoffe eigentlich, dass wir noch in Zukunft noch mehr in der Schweiz haben, weil er hat ja seine Wurzeln in der Schweiz.
Er ist politisch ein bisschen anders denkend, oder? Er ist ein Philanthrop und eher ein demokratischer Philanthrop, weniger eigentlich auf der Spur von make a deal and be hard. Spürt man das?
Ja, meine, als Unternehmer hat er natürlich das auch gemacht, aber als Person, als politische denkende Person und gesellschaftlich denkende Person ist natürlich ganz anders. Also Sachen unterstützt, wo es nötig ist und insofern eigentlich sehr demokratisch unterwegs ist und hat eigentlich auch die Richtung auch immer unterstützt. Und für ihn ist die Situation mit Trump auch nicht sehr unangenehm, aber ich habe ihn gar kürzer getroffen und es hat mich eigentlich ein bisschen beruhigt, dass er eigentlich das Gefühl hat, das geht vorbei und es kommt wieder gut.
Roland Siegwart, ich glaube, das nächste Mal, wenn wir ein Interview haben miteinander, dann kommen Sie im Quadcopter, nachher nicht mehr mit der SBB. Wenn ist das irgendwie 2 Jahre oder so, oder vielleicht in einem Jahr?
Meine Grundsätze technologisch könnte man das heute schon machen. Ich glaube aber nicht, dass es sich hier durchsetzt. Ich werde kaum mit einem Quadcopter fliegen. Das ist sehr belastend lärmmässig für die Umgebung und es ist auch gleichzeitig nicht sehr effizient und ich glaube nicht, dass man wette, dass da die Geräusche vom Helikopter, wo man bei der Rega auch jeden Tag hören mit Tausenden von Helikoptern.
Roland Siegwart, ganz herzlichen Dank erneut für das tolle Gespräch bei Aktiv Radio. Merci vielmals.
Gerne, besten Dank.
Aktiv Radio Interview.